Sie denken, es erwartet Sie heute die 19. Folge am Rande der Gesellschaft unseres Podcasts, aber wir haben unsere Reihe heute umbenannt, Jenseits der Gesellschaft. Es ist evident, warum. Die drei Themen, über die wir reden wollen, heißen erstens ein Nachklapp zur Sachsen-Anhalt-Wahl, zweitens, und da komme ich zum Jenseits der Gesellschaft, die Beobachtung unseres Verlages Antaios durch den Verfassungsschutz. Und drittens wollen wir über den Sommer der Dankbarkeit, Schrägstrich, wohin und was tun mit all den wachsenden, mit der wachsenden Anzahl der Querdenker. Ja, wir beginnen mit der Wahlnachbetrachtung.
Ja, Wahlnachbetrachtung. Benedikt, du warst gerade im Urlaub, als die Wahl über die Bühne ging.
Weil sich in Deutschland alles geändert
hat. Warst du im Urlaub? Genau, hast dich trotzdem dann an den Rechner bewegt und, glaube ich, in 18 Punkten eine Wahlanalyse auf Twitter
geschrieben. In 18?
Ja. Keine Ahnung.
Götz hat es genau gelesen. Hör zu, das hat doch nichts zu sagen. Wenn eine Wahlanalyse vorbei ist, ist es vorbei. Und wenn sie bei 17 endet, endet sie bei 17. Und bei, stimmt, ihm hat sie halt bei 18 geendet. Ja?
Besser als 25.
Zu frotzeln und zu lachen.
Oder 23. Ja?
Also, wir sind hier nicht in der Kabbala. Weiter.
Wir sind hier nicht in der Kabbala.
Naja, also im Endeffekt, es wurde ja schon alles geschrieben, alles gesagt. Aber,
gut, danke. Nächstes Thema.
Interessant finde ich tatsächlich einen Punkt zunächst, nämlich wie Umfrageinstitute Politik betreiben. INSA hat ja die AfD so hochgechest vor der Wahl. Und jetzt könnte man natürlich fragen, ob das einfach so war. Die Rohdaten liegen ja nicht offen da, also man kann es sich selber anschauen. Aber wenn man bedenkt, dass INSA, ja der Chef und Gründer von INSA, ja Werteunion und damit CDU-Mitglied ist, oder CDU-nah, wer weiß, ob jeder Werteunion oder CDU ist, egal, anderes Thema. Fakt ist jedenfalls, wenn es Strategie war, die CDU-affinen Wähler an die Urne zu bewegen, vor allem die Ü60-Generation, die Angst davor hat, dass alles wieder wie früher wird und die Rechten an die Macht kommen, das hat geklappt. Das ist bemerkenswert. Und das ist ein Punkt, zu dem man sich als Partei schlechterdings kaum verhalten kann.
Ich glaube auch, dass, also zum einen, diese Wahrnehmung muss man ja haben. Also dieses gigantische Hochschreiben hat dazu geführt, dass die Leute sagen, oh, vielleicht doch lieber mal zur Wahl gehen und CDU wählen. Ja?
Genau.
Also da kommen wir vielleicht noch drauf, wo das wieder herkommt. Aber man hat ja doch einige Wahlen gehabt, wo die AfD vorher eher niedriger prognostiziert wurde. Was dann so ein großes Erstaunen, wie kann das sein, dieser riesige Fehlerquotient? Und danach schreit jetzt aber keiner lustigerweise. Ne?
Es gibt eben beide Strategien. Also ja. Nele Neumann hat das ja im Zusammenhang mit dem Wahlerfolg oder Misserfolg, dann später der Republikaner in Baden-Württemberg beschrieben, Nele Neumann, für die jüngeren Zuhörer, ist die Gründerin und langjährige Chefin des Allensbachs-Institut für Wahl- und Meinungsforschung gewesen, Allensbach am Bodensee. Und die hat gesagt, also mal sehr freimütig gesagt, dass natürlich der Umfrage eine gewisse Verantwortung zukommt. Mhm. Man kann also beispielsweise einfach dauerhaft prognostizieren, dass die Republikaner irgendwo bei 4% landen werden. Und jeder mögliche Republikaner-Wähler wird sich dann eben überlegen, ob er sein Kreuz nicht dann doch noch lieber einer Partei gibt, in dem Fall also in Württemberg immer der CDU, bei der diese Stimme dann eben nicht verloren geht. Das ist ja auch eines dieser ungelösten Fragen überhaupt der Wählerstimmengewichtung, wenn man davon ausgehen kann, dass jeder, der eine Partei wählt, die nicht vertreten sein wird im Parlament, im Grunde ja dann nicht vertreten sein wird im Parlament.
Das hätte man ja leicht so lösen können durch die Abschaffung der 5%,
beispielsweise,
oder?
Dann hätte man jetzt aber 150 Parteien vermutlich im Parlament. Also lass es 20 sein. So. Und also es gibt dieses Hoch- oder Runterschaukeln, dieses Versuchen, Leute in eine bestimmte Richtung zu drücken, dadurch, dass man bestimmte Wahlanalysen vorgibt, eruiert zu haben und so weiter, in beide Richtungen. Hochschreiben, Runterschreiben. Aber dieses Hochschreiben, muss ich sagen, das ist eigentlich ein neues Phänomen. Habe ich so noch nicht erlebt.
Aber finde ich interessant, also, dass du das jetzt so nüchtern jetzt hier so ausbreitest, finde ich gut. Weil das Einzige, was ich jetzt wahrgenommen habe, war Wahlfälschung. Wir waren eigentlich Sieger und die haben jetzt ganz viele Stimmen unter den Tisch fallen lassen, alles gefälscht und damit die CDU gewinnt.
Und das ist dieses Festklammern an der Hoffnung. An die Hoffnung an die schweigende Mehrheit, die es in Wirklichkeit nicht gibt. Aber man braucht irgendeine Projektion, damit es doch irgendwie wieder läuft.
Und ich glaube, so kompliziert ist es gar nicht. Da würde ich eher sagen, dass die alten Erklärungsmuster
ich will jetzt wieder den Stachel lücken. Ich finde fast, wir haben schon zu Punkt 3 unserer Themen heute übergesprungen. Das ist für mich fast schon verschwörungstheoretisches Fahrwasser. Wir sagen einerseits, die sind viel zu niedrig in den Umfragewerten. Das soll nur die Schweigespirale ankurbeln. Das passt uns nicht. Und jetzt sind sie zu hoch. Jetzt sagen wir auch, oh, Hilfe, Manipulation. Ich komme, wie Annalena aus dem Völkerrecht, komme ich aus der Wahlforschung. Also ich war wirklich 10 Jahre in verschiedenen von Destatis, damals Statistisches Bundesamt.
Ja, aber bis für Parfüm und Schokolade und nicht für irgendwelche...
Nein, Statistisches Bundesamt prüft sowas eben nicht ab.
Das ist wie bei Annalena,
im Völkerrecht. Ich war nebenbei auch bei privaten Meinungsforschungsinstituten, das stimmt, aber ich weiß, wie sowas läuft. Und wir kennen doch alle die Schwierigkeiten, wodurch sich so niedrige Wahlergebnisse zeigen könnten. Wer gibt's denn zu? Wer gibt es denn zu? Ich würde AfD wählen. Aber es ist doch ein bisschen Schizo, wenn uns die Vorhersagen zu niedrig sind, sagen wir.
Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, das ist wirklich kontextgebunden. Die AfD in Sachsen-Anhalt hatte jetzt eine, auch wenn das ein bisschen zu pathetisch klingt für eine banale Landtagswahl, sie hatte eine historische Situation vorgefunden. Und die historische Situation war, es hätte sein können, dass die AfD bei einer Landtagswahl das erste Mal die stärkste Kraft wird. Dass sie natürlich deswegen trotzdem nicht den Ministerpräsidenten hätte stellen dürfen, ist klar. Aber das wäre schon ein Signal gewesen. Im Juni wurde er nur dort gewählt, oder hier besser gesagt, sonst nirgends. Bis zur Bundestagswahl wäre das beherrschende landespolitische Thema gewesen. Also ich glaube, das ist was anderes als jetzt eine, wiederum auch banale, Landtagswahl in Rheinland-Pfalz, wo man irgendwie bei 10% rumdümpelt. Also das war schon ein historisches Fenster. Und ich glaube, dass die Ängste, das ist immer wieder beim Sezession-Themenheft Angst, die Ängste, die da geschürt worden sind, die waren erfolgreich. Und man sieht ja auch, bei wem es geklappt hat. Also man dürfen eins nicht vergessen, die AfD war in der Generation von 18, Erstwähler, bis 44, war die AfD die stärkste Kraft. Bei den Wählern zwischen 44 und 59 war das eher so, nichts Halbes, nichts Ganzes, aber es wäre nichts verloren. Aber über 60 fällt es auf einmal schroff ab, die Zustimmungsrate. Und dort, interessanterweise, steigt eben exponentiell die Zustimmungsrate zur CDU. Und das spricht ja schon die These an, oder stärkt die These, Entschuldigung, dass die vorhergehenden Umfragen, die die AfD so stark gemacht haben, eben just diesem Klientel Angst gemacht hat, Angst vor diesem historischen Signal, dass eine stärkste Partei namens AfD ausgelöst hätte. Ich glaube nicht, dass das Verschwörungsgrauen ist, sondern ich glaube, dass eben je nach Situation, je nach Bundesland, je nach Wahlsituation, je nach Wahlumfeld eben andere Bedingungen herrschen. Und die Bedingungen ändern sich und dadurch ändert sich auch unsere Bewertung dieser Situation.
Das ist ja jetzt, dass INSA diese Prognosen hochgejazzt haben. Mhm. Und das rührt ja an einen Kern, der allen Verschwörungstheorien, auf die wir später noch zu sprechen kommen werden, zugrunde liegt, nämlich dass es eine lenkende Hand gibt. Und das bedeutet ja immer, dass so viele Leute in diesem ganzen Umfrageapparat involviert sein müssten und eingewiesen sein müssten, hier Schräubchen zu drehen. Und das ist für mich hanebüchen.
Also das ist ein Argument, was ich ja durchaus teile. Also das ist auch mein Argument gegen Verschwörungstheorien. Es müssen immer zu viele Leute beteiligt sein, dass es nicht rauskäme.
Genau.
Ja. Jetzt ist aber bei diesen Umfragen natürlich immer so eine Fehlerquotient dabei. Und ich glaube, dass es da wiederum einfacher ist, sozusagen die Sache ein bisschen in die Richtung, ein bisschen in die Richtung. Gehen wir mal davon aus, dass es wirklich recht eng zusammenhing, als es jetzt zum Beispiel bei der Wahlfälschung das zu machen, wo man ja wirklich in der Tat in Wahllokalen oder wo auch immer Leute haben müsste, die damit involviert sind. Also insofern jein. Eine Sache vielleicht noch, weil du jetzt sagtest, ja, jetzt Verschwörungstheorie, jetzt das mache ich und da kommt die Reaktion. Da hast du schon recht, es gibt keine Garantie, dass die Reaktion noch eintritt. Meine These war ja jetzt eher die, man hat es oft genug anders versucht, zu sagen, AfD, komm, das schaffen die nicht, also bleiben die wieder. Dann haben wir gesagt, okay, das ist jetzt hier schon ein bisschen anders, ja, weil in diesen 3-4 Ostbundesländern ist die Sachlage einfach eine andere. Und dann kann das auch mal funktionieren. Also ich finde das jetzt, also man kann davon ausgehen, hat alles sauber funktioniert. Ja? Also die waren auf einmal vor der CDU und jetzt auf einmal sind da 17%, hat die CDU, wie viel waren es mehr? 15%?
Ja, 16%. 16%, aber so. ich will das auch nicht falsch verstanden nicht
an,
werden.
Das liegt aber vielleicht nicht an Insa. Das liegt vielleicht daran, dass der Haseloff gesagt hat, wer CDU nicht wählt, ist, weiß nicht, lass mich jetzt nicht auf den Wortlaut festhalten, ist ein Feind der Demokratie oder ähnlich.
Also, ich will es ja auch nicht monokausal werten. Also die Insa hat das nicht bewusst an einem Masterplan so gemacht, sondern es war ein Stimulanz. Und die Massenmedien und die Zivilgesellschaft, die sogenannte, und die Parteien haben das genutzt, die haben das verstärkt. Das war im Endeffekt wie eine Art Wellenbewegung. Also nicht alleine diese Umfrage hat das alles bewirkt. Aber die Emotion wurde geweckt und dann wurde die Emotion eben genährt. Und dass natürlich dann noch landesspezifische Dinge dazukommen, dass Haseloff einfach sehr beliebt ist. Übrigens selbst bei AfD-Wählern überdurchschnittlich beliebt.
Was ist so irre.
Und wir sollten auch an der Stelle über das Elend der Linken, der Vereinigten Linken sprechen. Weil wenn Grüne, Linkspartei und SPD sich drüber freuen, egal ob bei Twitter oder in irgendwelchen Presseerzeugnissen, wenn die sich drüber freuen, dass die Vereinigte Demokratie es geschafft hat, die Antidemokraten zu besiegen, ja, dann gratuliere ich erstmal den Linksabgeordneten aller drei linken Parteien, die jetzt ihre Mandate verloren haben, ihre angestellten Jobs in den Fraktionen. Und die werden nämlich sich auch wundern, weil die CDU in Sachsen-Anhalt deren Leihstimmen sozusagen zwar gerne annimmt, aber ja jetzt in einer Position ist, dass die Grünen im Endeffekt genauso schwach sind wie vorher mit leichten Zuwächsen. Die SPD ist noch schwächer und die Linkspartei nimmt eh keiner mehr ernst. Also das ist ja wirklich ein schöner Nebeneffekt dieser an sich traurigen Entwicklung in Sachsen-Anhalt, dass die Vereinigte Linke als Rot-Rot-Grün überhaupt kein Schreckgespenst mehr sein kann.
Willst du sagen, dass die CDU eine rechte Partei ist?
Ja? Na, das natürlich nicht. Und sie ist auch keine konservative Partei.
Aber darf ich euch daran erinnern, liebe Freunde, dass der Rainer Haseloff, der schon vor... der schon vor 10 Jahren Ministerpräsident war, dass der sich an unserem Buchmessenstand in Leipzig
Das war Böhmer.
Nein, das war natürlich Rainer Haseloff. Hat sich eingefunden.
Das Foto mit dem Böhmer ist von Böhmer. Das ist nicht Haseloff gewesen.
Götz, Machtwort.
Also ich würde jetzt deswegen Böhmer sagen, damit wir hier keine Unterlassung an den Hals kriegen. Okay. Ja. Okay. Vielleicht war es
Haseloff. Aber wir sind im freien Land.
Ja, kann sein.
Bitte.
Ja. Also ich will jetzt zwei Dinge...
Nee, warte mal, lass mal ganz kurz nochmal bei der Popularität von Haseloff bleiben. Finde ich nicht uninteressant.
Nee,
also ich, als der damals
zu sprechen kommen.
Nominiert wurde, hätte ich gedacht, okay, das ist so eine Zwischenlösung. Man sucht jetzt jemanden, der irgendwie... Ja, Charisma traut man sich ja gar nicht auszusprechen.
Nein, hat er auch nicht.
Nein. So eine Art Retro-Gefühl.
Hätte aber stark
Was wird als
Deutschland aber normal.
Er ist Katholik.
Doch, er ist Katholik. Jetzt mal
darf's nicht. Er ist Katholik. Der hat 2 Kinder. Und er kommt von hier. Das reicht.
Aber Katholik ist ja in Sachsen-Anhalt gerade kein Argument, bitte.
Stimmt.
Kamerad Lehner.
Trotzdem. Ich will genau darauf zu sprechen kommen. Es gibt ja diesen seltsamen Wahlslogan Deutschland, aber normal.
Slogan.
Ganz schön kosmopolitisch.
Slogan. Deutschland, aber normal. AfD. Und ich finde, dass diese Wahl eben ein wunderbares Beispiel dafür ist, wie das ist, wenn jemand wirklich Normalität, Ungefährlichkeit, sowas wie Gemach, ja, gemäßigt.
Kommst du heute, kommst du morgen.
Sowas wie Konstanz verkörpert. Wir haben diesen Menschen, Haseloff, ja mal kennengelernt in einer Podiumsdiskussion. Das war keine Diskussion, das war ein Podiumsgespräch mit Martin Mosebach über die deutsche Sprache. Und ich muss euch sagen, neben diesem wirklich, diesem Sprachzelebrant Mosebach saß Haseloff wie ein Tölpel. Das war nicht zu glauben, was der geäußert hat. Der saß da in Bad Lauchstädt, da war so zusammengekratzt das intellektuelle Publikum, Südhalle, Lauchstadt, hier in der Gegend, und wollte was hören über die deutsche Sprache. Und er sagt, ich sitze mit meinem Tablet im Auto und lese ein Gedicht. Ich lese es aber auch nur einmal. Da ziehe ich mir die Information raus. Ich muss ein Gedicht nicht zweimal lesen. Ja. Und
Er ist halt ein offenbar ein überzeugender politischer Führer. Ja.
Mosebach ist schier zusammengebrochen. Also weil natürlich klar ist, dass man Gedicht nicht einmal liest, sondern vielleicht memoriert man es, vielleicht kann man es wiederholen. Ja. Vielleicht lernt man es auswendig und so. Das war unglaublich, wie da im Grunde so dieser politische Tölpel auf den Schöngeist traf. Und mir ist aber klar geworden, jetzt im Verlauf dieser Wahl und dann im Nachgang, dass er tatsächlich gerade für diese Generation, so 50 plus oder 60 plus, wirklich etwas verkörpert, nämlich kein Risiko mehr, bevor ich in die Grube fahre. Ja, also das muss jetzt alles hier nochmal so 20 Jahre mit der Rente und so weiter so weiterlaufen. Der Staat versorgt uns gut, der betreut uns gut, der macht es gut. Das ist ja auch das, was ich im Artikel dann schrieb, wo wir telefoniert hatten, Benedikt, über diese Frage. Ist das nicht doch ein Abbild dafür, dass die Leute akzeptieren, dieser Staat macht zwar krass was mit uns, ja, aber er lässt uns dabei irgendwie so unser kleines Glück am Whirlpool und unser kleines Glück am großen Bildschirm, wenn jetzt die Europameisterschaft läuft. Und wir können, selbst wenn wir arbeitslos sind oder wenn es gerade mit der Kurzarbeit läuft und so weiter, trotzdem konsumieren, irgendeinen Carport bauen, an unserem Garten Betonsteine verlegen oder den Vorgarten schottern oder so. Wir können es. Ja,
immerhin hat der Haseloff ja dann auch Ende Mai eingestanden, dass das mit diesen ganzen Corona-Maßnahmen ja vielleicht doch ein bisschen übertrieben war.
Also hat trotzdem mitgestimmt.
Was ist er jetzt? Ist er ein politisches Tier irgendwie? Oder was?
Offensichtlich. Ist ein politischer Führer, wie er im Buch steht.
Aber das ist ein wichtiger Punkt mit dem Deutschen, aber normal. Einige AfD-Politiker haben ja auch diesen Spruch, keine Experimente, sich schon zu eigen gemacht. Ich will jetzt keinen Namen nennen, weil nicht, dass ich falsch sage, aber ich glaube, es war ein Bundestagsabgeordneter aus NRW, der dann auch auf sein Plakat irgendwie gemacht hat.
Das ist, glaube ich, so Adenauer 1955.
Ja, genau, aber das Gefährliche, und das ist der Punkt, wo wir hier vielleicht den Bogen zurückspannen. Wenn man nämlich sagt, dass keine Experimente, dass das irgendwie ein Leitspruch wäre, der AfD-Wähler anspricht, das spricht eben gerade die anderen an. Also, weil die AfD ist ja, zumindest für jemanden, der über 50, über 60 ist, für den wäre eine AfD-Koalitionsfähigkeit ja das größte Experiment schlechthin. Nein. Weil das würde ein.
Das ist daraus gemacht worden. Aber eigentlich in der Wolle gewaschen ist der typische AfD-Politiker und der typische AfD-Wähler tatsächlich derjenige, der wie Adenauer keine Experimente will. Keine Experimente mit der Sprache, also keine
Vergender. Nicht emotional wahrgenommen wird.
Und das ist natürlich
bei älteren Leuten.
Aus der AfD ist etwas gemacht worden, was sie nicht ist. Ja? Sie ist eigentlich ein harmloses politisches Minimum, ja? Eine Rückkehr zu dem gesunden Menschenverstand, zur Normalität. Ja? Und aus ihr gemacht wird im Grunde sowas wie der Vordenker des Attentäters von Hanau. Das ist, und das kommt seltsamerweise hier bei immer noch 20-21% so nicht an. Deswegen haben sie die AfD gewählt, sagen wir es mal so rum. Ja? Und das halte ich nach wie vor für ein fast sensationelles Ergebnis, wenn man sich überlegt, unter welchem Dauerfeuer diese Partei auch in Sachsen-Anhalt stand. Ja? Aber auf der anderen Seite ist es halt dieses große Missverständnis, das dann dorthin abfließt, dass der durchschnittliche AfD-Wähler oder auch AfD-Abgeordnete, Mandatsträger, eben immer noch Maaßen lobt oder andere Leute lobt, weil sie einfach nicht erkennen, dass die Normalität, die so jemand verkörpert, dadurch, dass er jetzt halt gerade nicht mehr VS-Chef ist, überhaupt nicht bedeutet, dass er nicht zu Lande, zu Wasser, in der Luft die AfD bekämpft.
Ja. Ja. Und es auch selber offen preisgibt. Man muss es ja nicht zwischen den Zeilen suchen, sondern er sagt es ja offen.
Die AfD hält im Durchschnitt das Ganze für ein großes Missverständnis. Eigentlich sind sie schon die jüngste der Altparteien in ihrem eigenen Selbstverständnis.
Und das ist ein Riesenproblem. Genau, und da sind wir bei dem Thema Verfassungsschutzbeobachtung.
Also Thema 2 jetzt.
Thema 2. Weil, das hört man ja auch, ich glaube, Erik, du kannst das vielleicht auch bestätigen, dass das Argument im Gespräch mit AfD-Mandatsträgern ja auch immer wieder ist, der Verfassungsschutz an sich ist ja nicht das Problem oder die Beobachtung, sondern nur, dass es momentan ein bisschen rot gefärbt ist. Man muss es wieder zurück zu einer neutralen Instanz machen. Das ist die erste Frage schon, warum wieder? War der VS das jemals oder war er nicht immer politisch weisungsgebunden? So. Und der andere Aspekt ist der, dass man dann auf einmal sagt, wenn also linke Gewalt, linke Ideologie kann man ja kritisieren und soll man kritisieren. Aber brauche ich dafür wirklich als Alternative oder als rechter Politiker, brauche ich dafür immer wieder, selbst der Verfassungsschutz sagt doch, dass die Linken das und das? Das ist ja kein Referenzrahmen. Und indem man aber den Referenzrahmen nutzt, indem man das immer wieder tut, und gerade die AfD macht das ja leider wirklich permanent, damit gibt man ja auch eine Grundlegitimation an diese Instanz weiter, die sie eigentlich gar nicht mehr hat. Ich habe neulich bei 1%.de gelesen, die haben sich, glaube ich, auf Infratest DIMAP bezogen, auf das Institut, dass in Ostdeutschland bei einer repräsentativen Umfrage...
In Polen?
Nee, in Deutschland.
Ach so.
Knapp über 50% nicht mehr, was habe ich gesagt?
Du warst gerade in Polen irgendwie.
In Polen?
Ostdeutschland.
Oh, ja. Der war jetzt zu flach, tut mir leid. Der hat mich aus dem Konzept gebracht. Nee, dass über 50% der Ostdeutschen, jedenfalls der heutigen Ostdeutschen, keinen Vertrauensvorschuss mehr an dieser Instanz geben. Indem ich aber permanent ihn aufwerte, indem ich nämlich zitiere, mache ich was, was ich gar nicht machen muss. Das ist ohne jede Not. Einfach nicht zitieren, einfach nicht ernst nehmen, einfach sagen, nein, das ist in dem Fall, in der jetzigen Situation, in der wir leben, keine Referenz.
Aber das ist halt ja ein grundlegendes Problem. Die Nicht-Anerkenntnis, dass unser politisches System, um es mal vorsichtig auszudrücken, daran krankt, dass es eine Parteienoligarchie ist, an der man jetzt gerne mitmachen möchte. So. Und wenn man jetzt aber davon ausgeht, dass in einer Parteienoligarchie es unabhängige Institutionen gäbe, genau. Das ist ja eigentlich schon sowas wie ein Ausschluss vom Spiel.
Wir tun ja immer so, als hätten wir da irgendwas erfunden. Ja? Aber das sind ja Leute wie von Arnim und andere haben das schon vor 100 Jahren, also nicht vor 100, sondern vor 30 Jahren, 20 Jahren, 10 Jahren, Wilhelm
Hennis, 40
Jahren
und so von Arnim,
also kritisiert, wieso ist das Bundesverfassungsgericht nach Parteiproporz besetzt? Das ist ein unvorstellbarer Vorgang. Wieso ist es überhaupt so, dass Richter ab einer bestimmten Richterhöhe, also meinethalb ab Landgerichtsebene, überhaupt in der Partei sein dürfen? Ja? Die haben unabhängig zu sein in jeder Hinsicht und so weiter und so fort. Das ist ja alles irgendwie alles kalter Kaffee und wir tun es so als...
Aber trotzdem gilt es heute, diese Art von Kritik gilt im Grunde als extremistisch, genau, klar. Weil du damit ja die Gegenwart in Frage stellst. Aber es ist ja klar, wenn der jetzige Präsident des Bundesverfassungsgerichts ein ehemaliger CDU-Mandatar ist aus dem Bundestag, dass der jetzt nicht, die große Wende herbeiführen wird in der Rechtsprechung. Das liegt ja irgendwie auf der Hand. Und du hast recht, also von Arnim seit den 80er Jahren, glaube ich, 30 Bücher oder so zu dem Thema geschrieben. Also das ist
die Altparteien haben ihr Beuteverhalten abgesichert in jeder Hinsicht. Ja, das ist ein ganz krasser Zustand, in dem wir leben.
Und jetzt also ist natürlich die Frage schon berechtigt, was tust du jetzt? Jetzt der Ansatz der AfD, der ist ja legitim, zu sagen, innerhalb einer Parteiendemokratie oder Parteienoligarchie kannst du natürlich kaum anders Einfluss gewinnen. Ja? So, unser Ansatz ist ja eigentlich ein anderer, zu sagen, wir versuchen, den Zeitgeist zu beeinflussen. Ja? Also metapolitisch zu arbeiten. Und das hat uns ja jetzt offensichtlich Fans eingebracht wo sitzen die, in Köln? Thomas und seine Jungs?
Ich glaube schon, ja. Ich weiß es gar nicht.
Jedenfalls,
eigentlich sitzen die überall, in jeder Leitung.
Hier im Raum. Ja. Hm. Ja. Also jedenfalls...
Der eine Kameramann, ja.
Ist ja offensichtlich, also das reicht ja schon so.
Also worüber reden wir eigentlich? Jetzt müssen wir ja mal die werten Zuhörer
einleihen.
Ellen, Sie sind ja dort aktuell auf Twitter informiert über die Entwicklungen unseren Verlag betreffend. Ja? Also was ist mit uns passiert?
Verfassungsschutz hat uns als rechtsextremen Verlag eingestuft. Der Verfassungsschutz versucht nun, den Verdacht zu erhärten, dass es sich beim Antaios Verlag um eine erwiesenermaßen extremistische Gruppierung handelt. Diese wunderschöne Formulierung habe ich aus dem Text von Christian Fuchs aus der Zeit, von dem wir gestern alle erfahren haben, dass wir vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Meine erste Reaktion war übrigens, ganz im Ernst, ganz ehrlich, ist doch jetzt alt.
Sind wir schon längst.
Ja, sind wir schon längst. Aber
meine erste Antwort war, die sind halt so lahmarschig dort, dass sie irgendwie jetzt erst damit um die Kurve kommen.
Ja, aber diese Formulierung, der Verfassungsschutz versucht, den Verdacht zu erhärten,
das ist schon genial.
Torpediert ja schon mal jede wirklich, Objektivität. Ja?
Also nicht nur das, also wir haben da ja wirklich eine neue Qualität. Also das war ja jetzt im letzten Jahr, als der Verfassungsschutzbericht vom Bund vorgestellt wurde, war es so, da kam das IFS noch nicht vor. Ja? Was macht ein Journalist? Fragt, wie sei es denn eigentlich mit der neuen Rechten? Sagt er, ja, ganz, ganz wichtig und Verdachtsfall und ganz böse. So, erstmals geäußert. Ein Jahr später steht das IFS jetzt drin, ja, als Verdachtsfall, was vorher auch so nicht üblich war. Und was macht ein Journalist? Fragt nach Antaios. Und was macht der Herr Haldenwang? Beobachtet.
Ja, krass. Also Haldenwang ist auch als Personalie ganz speziell faszinierend. Also wenn man so Filme kennt, gute Filme über die DDR, Leben der anderen oder so, die haben ja ihre Physiognomien immer sehr sorgfältig ausgewählt. Also ich finde das auch bei der Turm, es ist frappierend. Also wie diese Betongesichter da kommen, die DDR-Nomenklatura ausgemacht haben. Und der Haldenwang mit seiner...
Jetzt wird es aber ganz dünnes Eis.
Mit seinem Gesichtchen.
VS-Bericht reingequatscht.
Nein, er passt einfach. Also
stimmt,
es
schon.
Es ist wie
ein Funktionärsgesicht.
Bilderbuchmäßig.
Es ist die Banalität des
Das Bürokrat.
Das Bürokrat. Genau. Also ich finde, dass diese Leute, das wird mir immer klarer, wenn man sie physiognomisch sieht oder sich ihre Aussagen anschaut, diese Schlampigkeit in der Recherche, dieses kaum gehemmte Abfeiern von einer Meldung, die eigentlich keine mehr ist und so weiter, dass die in jedem Regime ihren Platz hätten. Und der wäre ähnlich beschrieben wie den,
genau,
den sie heute
haben. Das haben Sie ja auch geschrieben zu diesem
Fuchs,
jungen, bubihaften, jungen Journalisten der Zeit, der übrigens gestern erst revidiert hat, dass in unserem Verlag auch das Buch Massenmigration als Waffe erschienen sei.
Ja, genau.
Ja, was schreibt er noch? Immer wieder wurden Werke aus dem Antaios Verlag im Umfeld von Rechtsterroristen gefunden. Immer wieder. Er bleibt den Beweis natürlich schuldig, aber immer wieder kann man vielleicht mal so sagen. Ja,
und es klingt halt ein bisschen boomeresk. Aber was...
Also soll ich sagen?
Nee, ich sage trotzdem jetzt, ich bin auch schon alt. Das Absurde ist auch, wenn sich dann diese Gestalten eben immer wieder als investigative Journalisten etikettieren, weil es gäbe ja wirklich Themen, die wären verdienstvoll für sogenannte Investigativjournalisten eben anzupacken, heiße Eisen. Also man könnte wirklich mal im linken Sumpf recherchieren bei diesen verschiedenen Banden, die da rumfahren etc. Aber das macht ja kein Journalist. Die einen, weil sie es ideologisch gar nicht wollen, weil sie es vielleicht auch klammheimlich gut finden, was da passiert oder zumindest nichts dagegen haben. Und andere, weil sie wissen, okay, wenn ich das heiße Eisen jetzt anfasse, verbrenne ich meine Finger daran. Und das wollen die eben nicht. Ein wirklicher investigativer Journalist würde aber ja gerade das tun, weil er gerade Aufklärungsbedarf hätte, dort, wo Aufklärungsbedarf besteht. Aber einen Verlag zu beobachten, das ist ja wirklich so banal, das ist ja so grotesk. Also, Ellen, weil du vorgelesen hast, der Verdacht verhärtet, Gruppenbildung und bla, das ist so grotesk. Ich meine, der Verlag, transparenter kann man nicht sein.
Jemand, der permanent offene Karten abspielt.
Steuererklärung, man ist mit allem
Gläsern. Du kriegst die 50 Bücher nicht, die wir verlegt haben, in jeweils 2 Exemplaren und die nur intern kursieren, weißt du.
Aber der Witz ist doch, gerade bei Publizisten und Verlegern, ist ja das, was sie tun, offen.
Publizist, ne? Das ist ja etymologisch, Erik, etymologisch.
Aber... Jetzt, das hat er ja schon kurz angeklungen, das Lesen zwischen den Zeilen.
Ja, klar.
Das ist halt so, ne? Das ist anders.
Und das ist ja auch eine neue Kategorie beim VS, ne? Das, man muss ja auch nicht mehr rechtsextrem, linksextrem, Islam, islamistisch oder irgendwas sein. Es gibt jetzt auch diese Delegitimierung von staatlichen Institutionen und Verantwortungsträgern.
Aus Jux und Dollerei.
Und das kann alles und nichts sein. Ich meine, KenFM muss man nicht gut finden, aber wenn solche Leute auf einmal irgendwie extremistisch sein sollen, weil sie bestehende Eliten delegitimieren. Also ich meine, der offene Kampf um Meinungen und auch um Herrschaft und Macht und Politik, damit muss man ja auch den Gegner insofern delegitimieren können, dass man seine Grundsätze kritisiert.
Das sind ja meine Lieblingsstellen, meine absoluten Lieblingsstellen. Wenn die beschreiben, dass wir hier ein Netzwerk haben, das Einfluss auf Köpfe gewinnen will. Das ist so die gefährlichste Beschreibung, die man machen kann. Und
das
selbsternannte Institut für Scheiße. Also, weißt du, wir haben ja damals leider keine FAZ-Umfrage gemacht, wie sollen wir uns nennen? Ja? Sondern wir haben einfach saßen selbsternannt in der Gegend rum.
Beim Siegel sind wir durchgefallen.
Genau, ja. Selbstermächtigt.
Ja, und die lassen ja auch jegliche Äquidistanz mittlerweile missen. Also es gibt natürlich Bücher von großen Publikumsverlagen, in denen behauptet wird, alle Deutsche stinken. Melikiak hat das, glaube ich, behauptet. Es kann alles behauptet werden. Es kann System, David Graeber, was sind das für Bücher? Die sind natürlich systemumstürzlerisch. Aber nein, wir sind dran. Die Frage ist natürlich, was macht das mit uns?
Nix.
Macht uns das was aus?
Also mir hat den Puls nicht um einen Schlag erhöht. Ich habe es ja gestern auch beschrieben. Und es ist wirklich so, diese erste Reaktion von Ellen, die eben zu mir rüberschaute an den Schreibtisch und sagte, sind wir nicht schon längst Verdachtsfall? Und dann musste ich auch mal ganz kurz überlegen, nee, ich glaube, nur Teilbereiche waren es bisher. Jetzt ist es ein weiterer Teilbereich. Mal überlegen, wer fehlt denn noch?
Ja? Naja.
Also man wundert sich nicht darüber. Es ist auch nicht so, dass sich dadurch unser Leben ändert oder dass jetzt 24 Autoren anrufen und sagen, tut mir leid, ab jetzt nicht mehr, Freunde. Ja? Oder so. Es gibt die kleine oder größere Welle der sogenannten Solidarität, über die wir uns freuen. Aber ganz klar ist...
die Solidarität der letzten 2 Tage war überwältigend.
War schon toll, ja. Aber wir machen einfach unsere Arbeit weiter. Also,
ja, weil markiert, wenn man ehrlich ist, markiert waren wir vorher, markiert waren unsere Autoren vorher. Der Normalbürger nimmt das eh nicht wahr, das Thema.
Ja, aber trotzdem, das eskaliert ja. Also das ist so, für uns hat das eben schon Konsequenzen. Also jetzt, ich meine... Machen wir uns mal nichts vor, wir sind Bürger zweiter Klasse. Also besonders du und ich, Götz. wir dürften nicht mehr Wehrdienst leisten.
Ja, so? Und ja. Wir sind im VS und nicht geimpft. Das ist,
nee, also ohne Scheiß, das ist jetzt, ja. Meine jetzt ganz ernst.
Ich also, meine es auch ernst.
Wir werden deklassiert und das kann uns egal sein, weil es die Falschen sind, die uns deklassieren und trotzdem hat das Konsequenzen. Und man muss jetzt nicht Vergleiche mit anderen Epochen der deutschen Geschichte ziehen, aber sagen wir mal so, das geht schon alles in die Richtung. Ja? Also Wehrunwürdigkeit,
keine Frage,
war immer ein Makel.
Ja. Aber weißt du, entweder du oder ich, wir gehen jetzt in ein Aussteigerprogramm und schreiben hinterher ein Buch drüber.
Na super, was mache ich dann? Das hatte ich eigentlich vor. Nee, aber weil Gott sagt, uns kann es egal sein, also oder so ähnlich, ich habe den Eindruck, dass es dem Umfeld eben manchmal nicht egal ist. Also die Reaktionen, die man bekommt, du hast ja auch in deinem Blogartikel bei ZSJ.de davon erzählt, dass dann eben Leute schon fassungslos sind. Und den in Anführungszeichen normalen Umfeld von uns, dem muss man schon erklären, dass wir seit 20 Jahren, also ich in dem Fall nicht, weil ich jünger bin, aber dass man eigentlich seit 20 Jahren dasselbe tut, während der Verfassungsschutz eben offensichtlich ja seine Maßstäbe verschoben haben muss, sonst hätte er ja vor 20 Jahren schon
das beobachtet. Genau, wir haben uns ja in keinem Buch radikalisiert.
Genau, und das ist der Punkt. Also ich glaube, für uns vier, die wir am Tisch sitzen, plus unsere lieben Technikfreunde, für die ist das banal und klar. Aber für unser Umfeld, das vielleicht nicht seit zig Jahren irgendwie rechtspolitisch aktiv ist, muss das schon nochmal ab und zu deutlich gemacht werden.
Aber deswegen schwenkt man jetzt mal über aufs dritte Thema ganz kurz noch. Ich glaube, die Zeit ist fortgeschritten. Aber genau ist der Punkt. Es gibt ja, da sind wir uns, glaube ich, einig, die sogenannte schweigende Mehrheit nicht. Ja, also das ist ein komischer Begriff. Lass uns mal mit einem anderen Ansatz operieren. Also ich nehme schon wahr, dass jede neue Delegitimationswelle, die dieses Land erfasst. Und die erste ganz große war 2015 mit der Einwanderungswelle, die wirklich objektiv sichtbar eine totale Katastrophe war für viele Leute. Also wirklich ein Schock, ja, diese Corona-Sache jetzt der nächste Schock war. Wir haben zwar jetzt den sogenannten Sommer der Dankbarkeit, ich will diesen Begriff gar nicht auswalzen, das ist halt dieses Aufatmen, jetzt können wir uns wieder treffen, ein Bierle trinken und im Pool rumsitzen und so weiter. Aber es sind also wirklich ein paar hunderttausend Leute durch diese Coronas, vielleicht sogar noch mehr, auf eine Art misstrauisch geworden dem Staat gegenüber, seinen Institutionen gegenüber, den Verlautbarungen gegenüber, diesen verlogenen Maßnahmen gegenüber, dieser Irrationalität gegenüber, auch dieser Angstpolitik gegenüber, dass das durchaus Leute sind, die dann auch sagen, Moment, also was heißt das eigentlich, Verfassungsschutz? Was bedeutet es jetzt eigentlich, davon beobachtet zu werden oder eingestuft zu werden? Ich gucke mir die Leute lieber mal selber an. Oder ich glaube es von vornherein gar nicht. Hast ja vorhin auch so ein Beispiel erzählt von einer Demo, glaube ich, irgendwo im Erzgebirge, wo dann eben wirklich das breite Volk auf der Straße war und dann liefen natürlich auch ein paar junge Nazis mit rum, aber von denen hat sich im Grunde auch niemand distanziert, weil klar war, also Moment, die sind jetzt hier aus dem und dem Grund auf der Straße, die demonstrieren mit uns und ich will jetzt überhaupt mal wissen, was soll das für eine Einstufung sein? Ja? Ja, warum fragen Sie mich so blöd? Da waren Journalisten, die nachgefragt haben, warum fragen Sie mich so blöd? Ja? Genau. Hier geht es jetzt um Folgendes.
Genau, das war so. Spiegel TV, da ging es um Anti-Corona-Maßnahmen-Demos. Und da waren auch also augenscheinlich normale Bürger, würde ich mal sagen, die da angesprochen worden sind und die eben auch gesagt haben, das sagt der Spiegel-TV-Journalist in diesem hämischen Ton eben, ja, hier Nazis und so weiter und so fort. Und dann sagt die eben auch ganz trocken, wer sagt das? Ja, der Verfassungsschutz. Ja und, Verfassungsschutz, was ist jetzt für ein Maßstab so? Und das ist interessant, und weil du ansprichst, Götz, mit diesen Krisen, beziehungsweise mit den Delegitimationen, das ist ganz interessant, da haben zwei Politikwissenschaftler, Armin Schäfer und Michael Zürn, ein ganz schmales Bändchen vorgelegt in der Edition Suhrkamp, die demokratische Regression, ist natürlich im Großen und Ganzen linksliberales, staatstragendes Einerlei. Aber die sprechen einen entscheidenden Punkt an, nämlich, dass die Abfolge der Krisen dichter wird. Und dass das die eigentliche Gefahr ist für das Establishment. Also wir hatten eben Agenda 2010, Finanzkrise, dann die große Migrationskrise, jetzt die Corona-Krise. Die Abstände werden kürzer und bei jeder dieser Krisen, natürlich erschüttert jetzt nicht der Staat deswegen oder die Elite, aber was schon passiert ist, jedes Mal springen ein paar ab, die den Verlautbarungen, wie du gesagt hast, eben nicht mehr glauben oder die den Trägern, den verkörperten Personen dieser Entscheidungen nicht mehr glauben, die einfach abschließen. Und wenn die Abfolge dieser Krisen zu dicht wird, dann kann eine Gesellschaft das nicht mehr immer einfach wieder austarieren und wieder abcashern oder was auch immer, sondern dann wird es schwieriger. Und natürlich ist das, wenn man diese These jetzt stark machen will, ist es natürlich auch ein bisschen eine optimistische Projektion, weil man hofft ja auch, dass es so ist. Vielleicht kommt es auch ganz anders und die jetzige Gesellschaft und die jetzigen Verantwortungsträger haben so eine Resilienz ausgeprägt, dass sie auch das schaffen, wenn es kürzer wird. Aber das ist wirklich so eine der Hoffnungen, die ich habe, wenn jetzt eben nach Corona, wenn das Kurzarbeitergeld ausläuft, wenn die einzelnen Maßnahmen auslaufen, wenn der Staat irgendwie vielleicht doch mal an gewisse Handlungsgrenzen kommt, wenn die ersten Leute quasi die Quittung bekommen für partielles Missmanagement, dass dann vielleicht doch und dann kommt die nächste Krise und dann kann aber die andere Krise nicht abgefedert werden, weil man noch mit anderen zu tun hat. Das ist natürlich eine gewisse Projektion meinerseits, aber das ist so das, was mir ein bisschen Hoffnung gibt in diesem Rahmen.
Ja, das ist eine Hoffnung, aber andererseits die Leute, die von der offiziösen Wahrheitsdoktrin abspringen, die springen uns nicht unmittelbar in die Arme. Also ich nehme diese Massierung, diese große Zahl an Querdenkern et altera auch als sehr ambivalent wahr. Also die Verschwörungstheorie-Clique, die besorgt mich schon auch. Also ich kann auch nicht leugnen, dass wir frei sind von diesen Leuten. Also was an Manuskripten angeht, was Manuskripte betrifft, die uns hier erreichen, es ist voll von abstrusen Sachen. Also es ist so, als hätten die Leute komplett ihren Halt verloren.
Ja. Und, aber schau, das ist ja der Sinn des Lektorats. Wir lesen das aus.
Das ist doch ganz klar. Ne?
Das ist so,
doch ganz
und jetzt klar. Gibt's, und das ist, finde ich, das größere Problem. Verlage, Zeitschriften, die das eben nicht auslesen. Und das ist für mich das Interessante. Die Leute, die springen von normal auf verrückt. Und überspringen im Grunde diese, sagen wir mal, rationalere, ruhigere, erklärende Art, in der wir tätig sind, sondern die springen wirklich sofort dorthin, wo wirklich alles geplant, alles verschworen, alles hinterfotzig, alles im Grunde auf dem Weg zur Menschmaschine, zum Transhumanismus, zum Chip in der Nase und im Po und unterm Fingernagel und so weiter ist. Das ist
eine Form der Komplexitätsreduktion, daran, vor der auch hochintelligente Menschen anscheinend nicht gefeit sind.
Liegt auch daran, dass natürlich hier gibt es die ganze Wahrheit Schilder, diese potenteren, simpleren Publikumsverlage, die eben auf diese Verschwörungsecke setzen oder auch Zeitschriften hochhalten, viel greller sind als dieses fragende, ambivalentere, ruhigere, was wir so machen. Aber das ist die große Frage, also ob man sowas wieder eingefangen bekommt oder ob das nicht sogar, und jetzt werde ich so halb theoretisch verschwören, ob das nicht sogar Teil dann einer Angstpolitik sein kann, dass man sagt, man delegitimiert Kritik an der offiziellen Politik dadurch, dass man die lauteste Stimme den Verrückten überlässt. Ja? Und das ist, finde ich, ein Riesenproblem. Ja? Also ein ganz weites Feld.
Das wäre dann quasi die andere Seite der Medaille, nämlich diese systemstabilisierenden Pseudo-Oppositionellen, wie vorhin angesprochen, Maaßen. Also die einen integriert man so, durch so eine Scheinopposition, die geduldet wird, aber eigentlich völlig wirkungslos und auch ahnungslos ist.
Und die anderen sortiert man in den Lunatic Fringe, Attila Hildmann und Konsorten.
Ja, haben wir für heute unsere Themen durch, ja.